Grüße an alle da draußen, die mit Schwerlastankern in Beton arbeiten wollen. Wir erklären heute, wie es geht und was für unterschiedliche Dübeltypen es gibt.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Ich fange ja gern mit so einem Projekt an, so als Beispiel. Heute, stell dir mal vor, Rudi, ich erfülle mir endlich meinen Traum und daheim in der Garage mach mir eine Kfz-Hebebühne rein, um an alten Autos endlich umzuschrauben.
Und du bist sicher, dass du das willst, ja?
Das würde ich wollen, wenn ich die Zeit dafür hätte und den Platz und das Geld. Okay, es ist ein hypothetisches Projekt.
Mhm.
Aber worauf ich raus will, da muss ich ja oder da kann ich ja nicht mit Kunststoffdübeln kommen, weil da lacht mich die Hebebühne ja aus, wenn ich das erste Mal das Kfz oder das Auto eben hochhebe.
Ja, also da bist du grundsätzlich richtig. In so einem Montagefall, da kommst du auch mit Langschaft- oder Fassadendübeln, also auch mit den größeren Modellen, mit Sicherheit nicht zurecht. Also im mittleren bis schweren Stahlbaubereich, Schwerlastbereich, so wie in deinem Fall besonders schwierig, dynamische Last, also sich verändernd, ist ja nicht immer gleichbleibend. In dem Moment, wo man hochfährt, hat man entsprechend Druck, das Gewicht da oben. Also ganz schlechte Situation für einen Kunststoffdübel, völlig ungeeignet, brauchen wir Stahldübel. Man sieht es auch bei uns im Shop, wenn man im Schwerlastbereich da reinschaut, Bolzenanker, Schwerlastdübel, das sind reine Stahlanker und was anders funktioniert da auch nicht im Beton.
Okay, ja, es gibt verschiedene Systeme, haben wir gehört.
Ja, stimmt, es gibt, gut, dass du es ansprichst, es gibt verschiedene, wie soll man sagen, Arten von Wirkungsweise mechanischer Befestigungssysteme, die wir vielleicht voneinander abgrenzen sollten. Das eine haben wir jetzt quasi schon genannt, das sind die Langschaftdübel oder diese übergroßen Kunststoffdübel, die schon ganz ordentlich Last vertragen, aber für den Bereich, wie ich erwähnt habe, eben nicht so geeignet sind. Und die funktionieren über einen entsprechenden Reibschluss mit diesem Kunststoff eben oder mit zwei verschiedenen Kunststoffen oder sogar in der Hybridbauweise mit Stahl dann auch noch dazu. Im Reibschluss oder in einem gewissen Maß auch mit Verknotung, also auch einem Formschluss, aber das wird in dem Fall jetzt eben nicht genügen. Die Wirkungsweise der Bolzenanker oder Stahldübel ist dann eben nochmal eine andere. Und diese drei Arten gibt's in unserem heutigen Podcast und die muss man ganz klar voneinander abgrenzen.
Was, also Schwerlastdübel auf der einen Seite, Bolzenanker auf der anderen Seite.
Genau.
Was unterscheidet die beiden Metalldübel?
Genau. Der klassische Schwerlastdübel, also ich sage jetzt mal Handwerker-Basiswissen, kennt man auch seit langer Zeit. Das sind sogenannte Schwerlastanker klassischer Form, also Hülsenanker. Da haben wir eine Schraube, die in der Regel deutlich dünner ist als der Dübeldurchmesser. Das ist das, woran man es immer erkennt. Der Bolzenanker ist, wie der Name schon sagt, der Bolzen. Genauso wie der Anker, das Bohrloch ist alles der gleiche Durchmesser, also ein 8er Bolzenanker ist alles 8. 8er Bolzen oder Schraube oben, wenn man so will. Und 8er Bohrloch, der Schwerlastanker, hat eben so eine durchgehende oder in mehrere Segmente aufgeteilte Hülse. Teilweise gibt es auch noch ein Kunststoffbauteil mit rein. Das alles zusammen stützt die Schraube, die oben drin ist. Das kann auch ein Senkkopfschraube sein, was gewisse optische Vorteile hat oder Montagevorteile. Es kann eine Sechskantschraube sein und das ist dann in dieser Hülse, die alles stützt, sehr hohe Lasten aufnehmen kann und dementsprechend dann hier im Schwerlastbereich beheimatet ist. Oder eben der Bolzenanker, dann entsprechend dünner das Ganze, dann natürlich auch dünnerer Bohrdurchmesser, schnellerer Bohrvorschritt und das Ganze dann schneller. Ja. Entscheidender Vorteil vom Schwerlastdübel: oberflächenbündige Demontage ist hier möglich. Das heißt, ich habe ja erwähnt, Schraube, Senkkopf, Sechskantkopf. Ich bin mit der Montagesituation an dem Punkt, wo ich es wieder wegbauen will. Ist ja nicht ungewöhnlich. Also gerade wenn man im Boden montiert, Maschinen fest verdübelt, damit die sich nicht bewegen. In deinem Fall jetzt die imaginäre Hebebühne. Dann will ich das Ganze wegmachen, dann schraube ich das eben raus. Dann könnte ich die Hülsen von diesen Hülsenschwerlastanker noch rausfummeln, können sie aber auch drin lassen. Und dann ist es bündig, kann ihn noch zuspachteln, wie auch immer. Der Bolzenanker ist halt dann anders.
Das heißt, bei der Montage oder bei der Demontage bleibt der Bolzen stehen und es bleibt uns nichts anderes über, als das Ding wegzuflexen.
Genau. Und das hat logischerweise einfach physikalische Grenzen, weil du eben nicht innen reinkommst. Du musst es, wie du sagtest, bündig machen. Mhm. Und bündig heißt unmittelbar mit der Betonbodenoberfläche oder was du eben als Boden hast, endet dieser Stahlstift, dann ist er natürlich auch noch abgetrennt und gradhaltig. Das zu verspachteln ist schwierig und im Zweifelsfall dann auch nicht hübsch.
Richtig.
Das ist also der ganz große gravierende Nachteil bei den Bolzenankern. Also im Wohnbereich hatte ich mal so eine Situation auch bei einem Kollegen, der gesagt hat, ja, du Decke, Mietwohnung, was mache ich da? Da habe ich gesagt, egal, was wir jetzt da rausfinden, der wollte so einen bequemen Sitz an so einer Feder aufhängen, wo man sich da reinfläzen kann. Oder auch so Schaukel für Kinder, sowas gibt's ja eben, dass man sich das in die Bude reinmacht. Auf keinen Fall einen Bolzenanker nehmen, weil beim Ausziehen oder Wohnungswechsel ganz blöd.
Mhm. Ja, super nervig. Habe ich tatsächlich, das ist nicht hypothetisch, wirklich in meiner Garage auch. Und es ist einfach nicht schön, weil dieses Wegflexen sieht man natürlich dann auch am Ende. Aber da muss es doch irgendwas anderes, irgendeine sauberere Lösung geben in diesem Bolzenankerbereich.
Ja, also es gibt hier eine Lösung von unserem Hersteller MKT. Das ist ein klassischer Bolzenanker mit genau derselben Bauweise, der aber oben nicht in einen Bolzen mündet, sondern in einen Innengewindeteil. Darum heißt er BZ, also Abkürzung quasi für Bolzenanker, IG, Innengewinde. Mhm. Und dort kannst du entsprechend dann Sechskantschraube, Senkkopfschraube im Grunde wie beim Schwerlastanker hier setzen und hast dementsprechend trotzdem auch Zulassungswerte. Man muss genau die Schrauben vom Hersteller dann nehmen, nicht irgendeine, die man gerade rumliegen hat oder eine, die man bei uns bestellen möchte. Es muss eine vom Hersteller in diesem System zugelassene und freigegebene Schraube sein, die da dazugehört. Also Dübel sind ja immer ein System. Darf man nicht einfach Scheibe und Mutter wechseln oder so Zeug, muss man genau das nehmen, was da schon vorgesteckt ist oder was vom Hersteller kommt. Dann hat es auch die Zulassung und in dem Fall geht es dann ganz gut. Ist eine absolute Nischenlösung, finde ich ziemlich genial. Ist aber, glaube ich, gar nicht mal so bekannt, weil läuft jetzt nicht so übermäßig. Mhm. Ist echt so ein bisschen eine Speziallösung. Kennen, glaube ich, auch viele nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt es ja noch nicht unendlich lange. Vielleicht kennen es einfach einige noch nicht. Aber Innengewinde heißt auf jeden Fall, der Dübel schließt bündig mit dem Boden ab oder eben mit dem Bauteil. Und man kann eine ganz normale Schraube eindrehen, beziehungsweise eben dann auch wieder demontieren,
genau,
wenn es sein muss.
Also absolut clevere Lösung. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Komme jetzt gerade drauf, weil es auch bei diesem BZIG zwei Versionen gibt. Da gibt es eine Vorsteckmontage-Version, die ist etwas kürzer in der Regel. Mhm. Und es gibt eine Durchsteckmontage-Version, die ist etwas länger, weil die eben durchs Bauteil, sagen wir mal die Konsole, in den meisten Fällen wahrscheinlich durchgesteckt wird. Ich bin ja immer ein Fan von der Durchsteckmontage, indem man komplett durchs Bauteil durchgeht, braucht man nicht anzeichnen, Bohrer verläuft nicht, alles am selben Platz, Dübel durch, sauber machen vorher, ne, kommen wir nochmal drauf und dann wird entsprechend angezogen. Und genauso ist beim Bolzenanker auch. Vorne dieselbe Funktionsweise, ein Clip an der Spitze des Dübels, der über einen Konus wirkt und wenn man mit dem richtigen Drehmoment anzieht und den Dübel verarbeitet, und das ist bei dem BZIG eben genauso, dann spreizt sich dieser Clip ein und hält dementsprechend, das ist also ein klassischer starker Reib- und Formschluss, der da stattfindet und der wirklich deutlich höhere Haltewerte hat als jetzt zum Beispiel diese Langschaftdübel.
Okay. Also
vielleicht zur Erklärung mal, Langschaftdübel Du X-Band hatten wir letztes Mal ordentlich erwähnt und beschrieben. 80 bis 100, 120 Kilo ist diese Lastklasse ungefähr bei einem 10er Dübel. Der Hybrid Power hatten wir zum Schluss auch erwähnt als das allerneueste, der den Brandschutz eben auch noch hat. Auch 10er Dübel, da liegen wir dann, ich muss jetzt spicken, bei einem Wert, der etwas höher liegt. Also da liegen wir bei 160 bis 180 Kilo, also schon ein deutliches Stück höher. Daran sieht man, was für Lastklassensteigerung dieser Anker hat. Und bei einem Bolzenanker, zweite Generation, also die bis vor einem Jahr oder so üblich waren, bewege ich mich in der Klasse 240 Kilo. Und dritte Generation, kommen wir jetzt dann auch gleich noch drauf, da sind es dann schon 100 Kilo mehr, also mehr als 40% Leistungssteigerung. So in diesen Lastklassen bewegen wir uns, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, für den Anwender, von was redet der da eigentlich? Ja?
Verstanden. Lass uns nochmal kurz zu dem Thema zurückkommen. Also Hülsendübel kann man sauber zurückbauen.
Genau.
Die Bolzenanker leider nicht. Da bleibt eben der Bolzen dann stehen. Dann kann man aber theoretisch abflexen oder irgendwie absägen, was auch immer. Auf jeden Fall dann
bündig halt.
Bündig geht halt. Muss man auf jeden Fall irgendwie massiv eingreifen, um das dann zurückzubauen. Es gibt diesen Problemlöser von MKT, das ist dieser BZIG mit Innengewinde, den man aber dann übrigens mit entsprechend zugelassenen oder den Schrauben und Scheiben des Herstellers
verwenden muss. Sehr wichtig, ja.
Genau, kommen wir aber auch, glaube ich, später nochmal dazu. Aber am Ende muss man ja sagen, dieser Standard-Bolzenanker, wahrscheinlich gibt es im Alltag nichts Schnelleres und Günstigeres, oder?
Ja, ich finde das immer ganz ähnlich mit den letzten beiden Folgen. Es gibt immer ein so ein Arbeitspferd. Ja, ich habe schon öfter gesagt, wir wissen, was der machen soll und er kann das, was er soll und er macht Mainstream. Er ist in der Regel immer der Preis-Leistungssieger. Er ist auch sehr simpel in der Montage. Der Bolzenanker ist wirklich, ich würde jetzt sagen, im Metallbau das absolute Arbeitspferd über Jahrzehnte gewesen. Er ist jetzt nicht mehr so ganz. Wir kommen in der übernächsten Folge drauf. Es gibt da ein Konkurrenzprodukt, das ein paar extreme Vorteile hat, in mehrerlei Hinsicht, bei der Montage und auch bei den Lasten. Aber ich will jetzt noch nichts verraten. Ist wirklich eine deutliche Veränderung bei dem Kundenverhalten zu erkennen. Aber er ist immer noch extrem weit verbreitet und das ist so Brot- und Butterartikel, würde ich sagen. Ja, so der S-Dübel, der Stahlanker in der mittleren Lastklasse. Nach wie vor. Also diese Spreizclips, die ziehen da an und ich kenne ja noch die ganze Historie, als ich anfing in unserer Branche. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da in den 90er Jahren war das Standard ein Bolzenanker der ersten Generation. Liebig hieß dieses Produkt. Die meisten von uns waren schon in dem einen oder anderen Gewerbegebiet, in dem es eine Justus von Liebig Straße gab. Also Liebig durchaus ein Name, der auch ein bisschen ein Begriff sein könnte. Dieser Anker war gelb verzinkt bis zum Schluss. Also den hat man auch immer sehr gut erkannt. Der hatte ein normale Spreizverhalten unten mit einem Konus, noch nicht so diese Clips, das hatte der noch nicht. Der hatte aber auch ein paar Nachteile, die man heute nicht mehr hat. Also der hatte eine feste Setztiefe, die war fix und die war relativ tief. Man musste also deutlich tiefer bohren als heute. Logischerweise hat man länger bohren müssen als heute. Man hat auch eine deutlich größere Chance gehabt, einen Bewährungstreffer zu landen, also auf ein Eisen zu treffen. Ja, dann war die Bohrtechnologie in den 90ern einfach noch nicht so, die Vierschneider war noch nicht so bekannt oder gar nicht. Und dann hat man halt auch öfter den Bohrer abgerissen und dann war vielleicht das Bohrloch beim Teufel oder der Bohrer oder beides und man musste neu ansetzen. Also das hatte schon deutliche Nachteile. So ein riesen Mega-Arbeitspferd war der noch nicht. Damals würde ich sagen, war der überwiegende Teil Dübelbefestigungen waren diese Schwerlastdübel mit den eben größeren Bohrlochmessern dann. Und dann hat sich dieser Dübel weiterentwickelt mit diesen Spreizclips. Und man muss auch noch sagen, gravierendster Nachteil überhaupt bei diesen alten Generation 1 Bolzenankern war, dass die nur zugelassen waren quasi im ungerissenen Beton. Also man nennt es auch Druckzone.
Warte mal kurz, gerissener und ungerissener Beton. Vielleicht sagst du zwei Sätze dazu, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Ich meine, das Zeug ist ja per se und per Definition schon steinhart.
Ja, es ist steinhart, aber steinhart, das ist ja auch so eine Binsenweisheit, dass deutliche Vorteile im technischen Bereich bei Materialien auf der Kehrseite der Medaille immer einen deutlichen Nachteil haben. Das ist jetzt wie wenn du glasharte Messer fertigst oder hast ein Keramikmesser und so weiter und lässt es halt auf den Fliesenboden fallen. Kann sein, dass dir zerspringt. Es ist super hart und schnitthaltig, aber es ist nicht elastisch und es gibt wenig Materialien, die alles können. Stahl kann schon relativ viel, aber Beton definitiv nicht. Sehr belastbar auf Druck, da hast du recht. Also extrem belastbar auf Druck, aber nicht auf Zug. Deswegen ist der Beton in seiner Reihenform im Bau kaum im Einsatz, sondern er hat Bewährungsstahl mit drin. Also Beton müsste eigentlich fast immer Stahlbeton heißen, weil er in der Regel immer Stahl mit drin hat. Und dieser Bewährungsstahl, der nimmt die Zugkräfte auf, die wir gerade gesagt haben. Und wenn wir jetzt mal die Dübelmontagesituation nehmen und überlegen uns, wie hier der Begriff gerissener, ungerissener Beton überhaupt zustande kommt, erkläre ich das jetzt gerade mal mit meinem Skript hier. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Betondecke. Ja, dann ist es so, dass sich diese Betondecke, ich stelle es jetzt übertrieben dar, sich leicht durchbiegt. Und da habe ich hier oben eine Druckzone, also da, wo es konkav ist, und da, wo es konvex ist, nach unten, da habe ich die Zugzone, da habe ich die gerissenen Beton, da habe ich ihn da, wo Risse entstehen werden. Das ist leider nicht zu verhindern, dass hier entsprechende Risse entstehen. Und so habe ich diese beiden Seiten. Mhm. Wenn ich im Boden bin, könnte ich Generation 1 heute noch verwerten, bin ich jetzt an der Decke eher gar nicht.
Generation 1, jetzt hast du gerade schon angesprochen, das wäre, also bei der Hebebühne wäre das ja der absolute Albtraum, wenn das passiert. Jetzt sind wir ja heute schon etwas weiter, auch technisch etwas weiter. Wir sind tatsächlich ja in der dritten Generation. Bei MKT gibt es den BZ3. Bei Fischer ist es der FAZ2 Plus.
Plus, genau.
Was können die denn jetzt mehr?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn solche Haarrisse entstehen, dann wandern die tendenziell auch zum Bohrloch hin oder vom Bohrloch weg. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie münden da drin immer und sind natürlich an der Stelle, wo sie dann aufs Dübelbohrloch treffen, auch am größten. Das heißt, das Bohrloch weitet sich auf. Der Dübel, so nennt man das, bekommt Schlupf. Also er gibt nach. Generation 1 war so, dass da ein Großteil der Haltekraft verloren ging, im schlimmsten Fall alles, und dann ging die Statik flöten. Die heutigen Spreizclips und dieser aktuelle Formschluss und Reibschluss der Generation 3 Bolzenanker ist so gut, und der Clip ist nochmal verändert worden, der ist so gut, dass er hier sogar entsprechend mitgeht, also der reagiert mechanisch automatisch so, dass er diesen Schlupf abfängt, ausspreizt und den Dübel abfängt, dass da nichts passiert. Mhm. Das geht so weit, dass der sogar also seismische Prüfungen, Erdbebenprüfungen besteht, in dem Fall, soweit ich weiß, C1 und C2, und da eine Leistungsreserve und Leistung hat, die die alten Dübel nie hatten.
Mhm. Ja. Vielleicht erkläre ich das auch nochmal kurz. Also C1 und C2 sind seismische Leistungskategorien. Mhm. Es gibt tatsächlich einen Test, der simuliert, wie Befestigungstechnik halten muss oder wie das eben hält unter Belastung oder unter Vibration. Also wenn tatsächlich halt, es wird ein Erdbeben simuliert.
Ja, also da entsteht nicht nur ein Riss, sondern er geht auf und zu und so. Das ist so ähnlich wie Vibration bei Schrauben, glaube ich.
Also dieser Riss atmet oder das Material atmet an dieser Stelle, und durch diese Atmungsaktivität ist es im Prinzip, entsteht eben dieser Riss, und je nachdem, wie breit dieser Riss ist oder wie viel der Dübel ausgleichen kann, an der Stelle hat er eben eine Zulassung oder nicht. Also es gibt theoretisch bis 0,3 mm Rissbreite. Muss man dazu sagen, es gibt noch weitere Faktoren, die damit reinspielen, aber wir bleiben jetzt mal bei der Rissbreite, um es einfach zu halten. Mhm. Bis 0,3 mm hast du im Prinzip keine Zulassung. Es wäre C0, wenn du so willst. Von 0,3 bis 0,5 wenn der Dübel das noch schafft auszugleichen und trotzdem seine Auszugswerte noch hält, bist du in der Kategorie C1, also eher für leichte bis mittlere Befestigungen an der Stelle. Und 0,5 bis 0,8 bist du, also Millimeter Rissbreite.
Ja, das ist schon ein Pfund.
0,8 Millimeter ist schon gar nicht so wenig.
Ja.
Wenn der Dübel das noch kann, hat er die Zulassung C2. Mhm. Und übrigens, alles, was über 0,8 Millimeter hinausgeht, gibt es keine Befestigungstechnik oder keinen Dübel auf dieser Welt, der das kann. Da wären wir im Bereich von seismischen Gelenken, plastische Gelenke, Entschuldigung. Das nennt man, glaube ich, plastische Gelenke, soweit ich mich noch erinnern kann. Und also das ist ein Effekt oder etwas, das man bewusst einsetzt, wirklich jetzt in Erdbebenregionen. Bauingenieure werden das jetzt da draußen, ihr werdet das wissen. Ihr könnt es vielleicht auch gerne besser erklären.
Genau, ja.
Aber
in die Kommentare schreiben,
gerne. Setzt man auf jeden Fall eben ein, wenn man Gebäude baut in Erdbebenregionen. Genau, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst mich das nicht erklären als quasi Laien. Ich bin ja kein Bauingenieur. Und wenn es keiner erklären mag in den Kommentaren, dann werden wir es in einer der nächsten Folgen nochmal auflösen. Mhm. Ist aber ein ziemlich spannender Effekt auf jeden Fall.
Also es ist für mich jetzt, da ich ja aus einer wirklich sehr langjährigen Dübelhistorie komme, schon erstaunlich, auch hier selbst im Podcast, nicht nur in der Vorbereitung, lerne ich noch was dazu, denn das war früher wirklich sehr special. Da gab es nur ganz bestimmte Dübel, die in der Regel irgendwie mit Konen oder mit einer Konusbohrung, also Fischer-Zykon-Anker, wer den Begriff noch kennt, die gibt's heute nicht mehr, sehr, sehr tolle Montagesituationen mit einem konischen Hinterschnitt, Bohrloch mit einem Spezialbohrer, der dann hier große Kräfte auffangen konnte. Der Werte hatte, die waren sagenhaft, aber auch Preise waren sagenhaft. Und es war über viele Jahre wirklich das Beste an Schwerlast, was es gab, ja, bevor dann so diese chemischen Befestigungen rauskamen, die es heute noch gibt in den höchsten Lastklassen. Und da war immer dann die auch so, ja, seismische Prüfung und so. Das war was ganz Besonderes, war ein ganz spezieller Dübel. Das hat der Otto Normalverbraucher auch nie in die Hand genommen oder gebraucht.
Also, um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen, warum erwähnen wir das? Ganz einfach, weil ich sage jetzt mal mit einfachen Worten übersetzt, wenn ein Dübel unter Erdbeben Belastung aushält, dann schafft das auch in der Hebebühne, wenn man ein Auto hoch und runter fährt.
Ja, der hat einfach Leistungsreserven, die jetzt der 0815 Dübel oder Generation 1 da nicht hätte.
Genau.
Und um das geht's uns heute, also um Leistungsreserven. Man muss ja auch mal davon ausgehen, dass vielleicht, ja, sag mal, die Bohrlochgeschichte, die Betongeschichte ist ja auch so ein Punkt. Was für einen Beton habe ich überhaupt? Das Ganze ist ausgelegt meistens auf B25 Beton. Das sind so Betonklassen. Habe ich auch schon Fälle erlebt, wo dann im Bauwerk das gar nicht so genau diese Klasse war, wie gedacht. Also da gibt's noch ein paar Faktoren, die nicht gut sein können. Und je mehr Reserven der Dübel hat, desto eher gleicht er das halt aus. Das ist also nicht verkehrt. Ja. Apropos Ausgleichen, also apropos Vorteile. Einer der wichtigsten Faktoren, die wir noch nicht genannt haben bei diesen Bolzenankern der aktuellsten dritten Generation, das sind die unterschiedlichen Verankerungstiefen. Also wie ich bei der ersten Generation Liebig Bolzenanker schon erwähnt habe, fixe Verankerungstiefen, war auch bei Generation 2 noch der Fall. Ist jetzt kein so ein Hexenwerk, wird immer noch viel verwendet und verwertet, völlig in Ordnung. Aber du bist halt nicht so flexibel. Also wenn der Dübel einen Klemmbereich 20 mm hat und eine Verankerungstiefe von 55 oder so, um mal was zu nennen, bei einem 8er oder 10er Bolzenanker, dann muss man das einhalten. Wenn man jetzt an einer Bewährungssituation nicht vorbeikommt, man kommt nicht tiefer rein oder die Montagesituation vor Ort, gibt ja ganz viele Gewerke, die kommen wohin und dann sieht's da halt anders aus als erwartet. Und ich habe aber nur 50 und dachte, ich habe 70, dann kann ich einen aktuellen Bolzenanker halt auch weniger tief setzen. Ich habe natürlich auch weniger Last, weil je tiefer, umso mehr Last kann ich abtragen. Aber ich kann vollkommen variabel arbeiten. Ist nicht immer ganz einfach in der Darstellung im Shop. In den großen Zulassungen ist es tabellarisch. Da sehe ich, aha, ich habe die Verankerungstiefe, habe ich die Last, eine große Verankerungstiefe. Der Monteur, der Kunde kann das gestalten, wie er möchte. Er ist sehr flexibel dadurch. Und das ist alles zugelassen. Wenn man jetzt sagt, ja, die Lasten reichen mir, ich bohre jetzt alles nur mit 50 Tiefe, Chance, dass ich auf Bewährung treffe, minimal, ich bin schneller. Baustelle ist ja auch eine Frage der Zeit immer. Ich habe die Montage in einer Stunde abgeschlossen, statt in eineinhalb. Dann hat der Monteur oder die Firma ja schon wieder Geld gespart und was gewonnen. Und so wird da entsprechend gearbeitet. Und das geht mit der Generation 3 eben sehr, sehr gut. Und das ist eine ganz prima Geschichte, die der alten Generation dann weit voraus ist. Auch noch bessere Achs- und Randabstände. Wir hatten das erklärt, man kann näher an den Rand hin, vereinfacht die Stelle, wo ich dann meine Konsole setze. Ich kann innerhalb von Konsolen die Löcher enger setzen. Das ist alles besser als vorher. Also da hat man schon sehr viel weiterentwickelt. Und wie ich vorher erwähnt habe mit den Lastklassen, über 40% Zuwachs an Gewichtsklasse, die ich da hinhängen kann. Das ist ja auch ein ganz großer Gewinn. Also das ist schon nochmal ein Quantensprung in der Dübeltechnik, die hier von Generation 1 und auch 2 auf 3 passiert ist.
Das ist in der Tat ein riesiger Sprung vom gelben Liebig-Klassiker bis hin zu der aktuellen dritten Generation, zu diesen echten Multitalenten. Ich glaube, so kann man es schon nennen. Aber eins bleibt über alle Generationen hinweg ja gleich. Und das ist der Setzvorgang.
Genau.
Rudi, sag uns doch da mal, was man tunlichst vermeiden soll.
Ja, das war ganz witzig heute und das ist wirklich passiert. Nicht nur ein Spruch hier für einen Podcast. Ich habe mir so in der Vorbereitung noch ein paar Filme angesehen auf YouTube, was da so montagemäßig abläuft, dass ich wieder richtig drin bin. So wirklich, Dübel mache ich ja schon lange, aber Dübel setzen mache ich jetzt nicht jedes Wochenende. Und ungelogen von 5 Filmen waren bei 4 definitiv schon mal erster grober Fehler. Dübel gesetzt nach unten, wo also das Bohrmehl komplett im Bohrloch bleibt. Ohne Reinigung, Dübel reingedroschen und passt schon. Ja, und das geht halt gar nicht. Dieses Bohrmehl, das fungiert wie Millionen kleiner Murmelchen, die hier die Reibung verringern. Ja, also wenn man das steigern will, kann man auch Silikonöl reinsprühen. Das ist dann noch besser. Also da kann nichts an dem Clip sich in der Beton-Bohrlochwand verhaken. Da brauche ich raue Oberflächen. Das muss ohne jedes Mehl oder Staub sein. Das soll sauber sein. Drum meine Empfehlung. In den Filmen hat es wirklich keiner gemacht. Es ist wirklich so. Also das war erschütternd. Klar, da kann jeder seine Filme reinknallen. Einer hat einen Lehrfilm gemacht, da war es richtig. Ausblasen, dann bürsten, wirklich beides. Diese Bürsten bringen an der Wandung des Bohrlochs nochmal ganz viel und dann nochmal ausblasen. Also wirklich sauber machen in 3 Arbeitsschritten oder aussaugen und bürsten. Also die Bürste gehört mit dazu, die kostet um einen Fünferl was. Und dann habe ich ein sauberes Bohrloch und egal bei welchem Dübel, die Bohrlochreinigung ist kriegsentscheidend. Ja, das ist absolut wichtig. Da sollte man nicht pfuschen. Klar, in der Decke könnte man sagen, ja, fällt alles raus. Würde ich jetzt als Oberpenibler nochmal trotzdem sauber machen. Aber alles, was unten ist oder hier waagrecht im Mauerwerk, muss ganz ordentlich gereinigt werden.
Du hattest mir vorher gesagt, dass gereinigte Löcher bis zu 50% mehr Haltekraft haben.
Ist nachgewiesen so. 50% mehr.
Das ist schon ein Wort.
Das ist eine Nummer, ja. Also, ja. Beziehungsweise bis zu 50% weniger, wenn ich es nicht mache. Mhm. Also wir bewegen uns ja im Bolzenankerbereich hier Generation 2 240 Kilo beim 8er Bolzenanker, neueste Generation 340 Kilo, 50% weg. Ich rechne hier mit mehr als 300 Kilo und habe bloß 150 bis 170. Mhm. Ja, dann ja, sieht es halt vielleicht schon anders aus.
Und wie sieht's denn da beim Festziehen aus? Einfach den Schlagschrauber drauf und dann gib ihm, oder?
Nee, also das ist ähnlich wie bei der Schraube mit Vorspannung und Drehmoment. Nicht bis man meint, das Wasser käme raus oder dieser Spruch, ich habe das im Gefühl, ja, ist alles Käse. Kein Mensch hat im Gefühl, ob ich mit 30, 50 oder 80 Newtonmeter anziehe. Das hängt ganz extrem am Ratschenhebel ab, so oder so. Keiner hat das Gefühl. Und ich sage jetzt mal, wir bewegen uns da auch so in einem Bereich ab 50 Newtonmeter aufwärts. Also ist nicht viel. Hm. Bei 60 Newtonmeter reiße ich in der Regel eine 6er 8.8 Schraube ab, ungefähr, habe ich mal getestet. Also das ist sehr schnell so, dass man das überzieht oder dass man zu wenig anzieht. Also Drehmomentschlüssel ist Pflicht, Punkt 1, ist auch Teil der Zulassung und vorgeschrieben. Ich weiß auch, dass das viel zu wenig hergenommen wird, sonst müsste unsere Branche ohne Ende Drehmomentschlüssel verkaufen, was sie aber nicht tut. Steht in einem ganz krassen Missverhältnis zu der Anzahl der verkauften Dübel. Aber wer sauber macht, Drehmoment, absolut angesagt. Denn bei Nichtanziehen habe ich keine Verkeilung des Clips. Da habe ich keinen Kraft- und Formreibschluss da unten. Und dann entsteht auch keine Haltekraft. Dann kann der also eigentlich bei Belastung sehr leicht rausfallen. Irgendwie das Ausgleichen, wenn ein Riss in gerissenem Beton entsteht, gleich null. Also auch so ein Effekt, der dann nicht stattfindet. Wenn ich überziehe ohne Ende, dann püriere ich da wieder das Bohrloch oder ich mache meine ganze Statik da, Beton, Clip, Stahl, diese Verbindung kaputt. Mhm. Das ist schon richtig und wichtig, dass ich das eigentlich richtig mit dem Drehmomentschlüssel anziehe. Mhm.
Ja, alter Falter. Sind auf jeden Fall wieder ein paar Augenöffner dabei gewesen heute. Jetzt haben wir ein paar Sachen schon besprochen, das gelbe Urgestein und die neuesten Generationen und neuesten Techniken auch schon. Aber fass es doch gerne nochmal konkret und kurz für die Leute da draußen zusammen. Welcher Dübel gehört denn jetzt zu welchem Bauteil?
Genau, nochmal ein Fazit, denn es war ja heute doch wirklich ein Haufen Stoff. Also wir haben mittelschwere, eher flächige Lasten, Fassadenlattung, Holzunterkonstruktion, Pfostenriegelmontage, Wandkonsole. Da sind natürlich diese Langschaftdübel, die wir im letzten Meeting hier besprochen haben, sind da absolut sinnvoll. Die reagieren mit Kunststoff und Mauerwerk mit Reibschluss oder mit einem leichten Maß an Verknotung und die liegen zwischen 80 und 120 oder bis zu die neueste Generation von Fischer bei 180 Kilogramm ungefähr in Kilo mal umgerechnet. Da bewege ich mich in diesen, ich würde jetzt gefühlt eher sagen, eher unteren bis mittleren Lastklassen bewege ich mich da. Dann Bolzenanker, zweite, dritte Generation. Das ist dann purer Beton, statisch hochrelevante und relevante Stahlbaubefestigungen, Beispiel auch Schwerlastregale, ähnliches. Oder vielleicht, ich glaube, die sind noch ein bisschen zu schwach für eine Hebebühne. Da würde ich tendenziell eher Schwerlastdübel dann setzen. Die in der Lastklasse übrigens bei einem 8er Schraube so 600 Kilo sind, also nochmal wesentlich höher. Wesentlich höher auch als Generation 3 bei den Bolzenankern. Also klassischer Schwerlastbereich, da der mittlere Bereich, die Bolzenanker zweite und dritte Generation, tendenziell eher dritte oder dann eben im ganz schweren Bereich die vergleichsweise schwierigeren, weil größerer Bohrdurchmesser, aber montagefreundlichen Schwerlastdübel in der klassischen Bauweise mit allen Vor- und Nachteilen, die sie dann halt haben. Genau.
Perfekt. Ich würde sagen, heute ist uns eine gute Orientierungshilfe gelungen.
Ich denke, ja.
Ja, Leute, schaut euch die Spezifikationen an, gerne bei uns oder eben auch auf den Seiten der Hersteller. Ich glaube, da gibt es natürlich auch nochmal erweiterte Informationen. Die Profilösungen von MKT und Fischer findet ihr auch bei uns.
Natürlich.
Genau. Ansonsten mit Bürste arbeiten und Drehmomentschlüssel haben wir auch.
Genau, gehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und gerne mal einen Blick in die Anwendungshinweise und die Zulassungen werfen. Also wirklich mein Rat, und ich habe jetzt ganz viel Fachleute, also wirklich Handwerker, geschult über die vielen Jahre, da sehr sauber arbeiten, lieber die Zulassung anschauen, nochmal einen Lehrfilm vom Hersteller. Es gibt heute alles super digital verfügbar und bitte unbedingt präzise arbeiten mit allem, was da dazugehört. Das Wichtigste ist definitiv, glaube ich, die Bohrlochreinigung und dann das richtige Anzugsmoment kommt kurz danach und natürlich grundsätzlich mal den richtigen Dübel aussuchen für einen Baustoff.
Also sehe ich das richtig, dass über die verschiedenen Generationen hinweg der Spreizdruck jetzt immer weniger geworden ist?
Das ist vollkommen richtig.
Und damit schauen wir uns beim nächsten Mal, nehme ich an, wie man komplett ohne Spreizdruck auskommt.
Genau.
Denn da geht's um die chemische Oberliga.
Genau, Stoffschloss heißt hier das Stichwort.
Genau. Freut euch drauf. Ich glaube, auch da wird's wieder super spannend. Da geht's um Injektionsmittel und solchen Dingen eben.
Ja, genau. Auch Glaspatronen mit Kunstharz spielen da eine Rolle. Also ist schon ein sehr cooles Thema. Ich glaube, eins der komplexesten und vielschichtigsten. Mhm. Aber ist so die Krone der Dübelschöpfung. Und dann kommen wir in der übernächsten Folge zu einem eher jüngeren und mittlerweile sehr marktgreifenden Produkt. Mhm. Und dann gibt's nur ein, zwei Nischen. Also ein paar Folgen haben wir noch vor uns.
Sehr gut. In diesem Sinne, erst grübeln, dann dübeln.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.